Habt ihr euch mal gefragt, wie es wohl dazu gekommen sein mag, dass die Jünger Jesus gefragt haben, kannst du uns nicht mal beten beibringen? Mag das an seinen Worten gelegen haben oder an seiner Haltung, die sie Jesus einnehmen sahen? Ich stelle mir so vor, man selber betet ja so und sagt Gott all das, was man sich so wünscht, wie so einem himmlischen Butler. All das, was einem auf dem Herzen liegt. Und ob das einer hört und vielleicht sogar darauf antwortet, das erscheint manchem ja alles andere als sicher zu sein. Und dann hören sie eben Jesus beten und merken, dass da einer alles von Gott erwartet. Ihm gleichzeitig rückhaltlos und zugleich voller Vertrauen alles sagt, was ihn in seinem Leben bewegt. Ich vermute mal, das hat sie beeindruckt. Da haben sie sich vielleicht einen Ruck gegeben und haben Jesus angesprochen und haben gesagt, hey, können wir das irgendwie lernen? Kannst du uns das beibringen? Wir wollen auch einen Gott, der sich regt, der uns nahe kommt. Wir wollen lernen, wie man betet, damit wir das auch erleben können. Ich glaube, wir stehen heute an einem ähnlichen Punkt in unserer Zeit, so wie die Jünger von Jesus damals. Gott, wenn man seine Existenz denn überhaupt annimmt, ist für viele so ein Wesen so ohne Geschäftsbereich, so ein Gott im Ruhestand. Nicht so seit der Epoche der Aufklärung und im Zuge des Aufkommens des naturwissenschaftlichen Denkens, da kam ja dieses Kausaldenken, alles hat eine Ursache und dann kommt eine Wirkung und daraus eine neue Wirkung und so weiter. Nicht, da konnte man sich plötzlich ein aktives Eingreifen von Gott in diesen Weltenlauf nicht mehr so richtig vorstellen. Und so begann man, sich Gott wie so eine Art Uhrmacher vorzustellen. Nicht? Er hat vor langer, langer Zeit mal die Welt geschaffen und ist dann heute so einer, der wie so ein Rentner auf der Parkbank sitzt, über seine frühere Berufstätigkeit nachdenkt und auf sein Schöpfungswerk schaut und die Uhr läuft. Gelegentlich muss man aufgezogen werden, aber sonst bleibt nichts mehr zu tun. Aus dem liebenden Gott der biblischen Tradition wurde dann der liebe Gott. Der tätschelt den Menschen ab und zu am Kopf. Der ist so frei von allen Emotionen und Ambitionen. Und die einzige Bewegung, die man an ihm noch wahrzunehmen meint, ist das Wachsen seines weißen Rauschebartes. Also summa summarum, der tut nichts. Und zwar im doppelten Sinne, er ist untätig und harmlos ist er auch. Wenn man ein solches Gegenüber vor Augen hat, wenn es um das Gebet geht, dann ist nur zu verständlich, wenn man sagt, ich lasse das gleich. Statt einem Morgengebet gehe ich mich dann doch lieber rasieren, nicht, damit ich jetzt nicht so aussehe wie der. Ja, oder ich frage bei Jesus nach, wie die Jünger. Das wollen wir heute machen. Wir klopfen heute eine Geschichte ab, in der Jesus von seinem Vater berichtet. Ich nenne es mal das Gleichnis vom verlorenen Vater. Es gab hier schon öfter mal eine Predigt zu dem Thema, weil dieses Gleichnis in der Geschichte des Expo-Wahls eine herausragende Bedeutung hat. Während der Weltausstellung lief nämlich ein Zeichentrickfilm vom verlorenen Sohn, hieß es damals, im Keller hier im Kino ab. Und alle, die hier reinkamen, mussten erst durch diesen Keller durch, den Film gucken und dann wurden sie mit einer Rolltreppe nach oben gebracht. Ja, und heute hören wir diese Geschichte unter einem besonderen Aspekt. Wir schauen diesmal auf den Vater im Gleichnis und prüfen, wie viel an dieser Uhrmacher-Story dran ist. Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und Jesus sprach Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, wie Luther übersetzt. Und als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Schon auf den ersten Blick bemerken wir einen entscheidenden Unterschied zur Uhrmacher-Story. Der Vater im Gleichnis ist ungleich dynamischer als der himmlische Uhrmacher, der auf der Parkbank. Er rennt, er agiert, er kommuniziert. Und um das noch differenzierter in den Blick zu bekommen, müssen wir jetzt aber auch die Beziehungsdynamik zu den Söhnen anschauen. Jesus skizziert mit den beiden Söhnen zwei Typen von Menschen. Der erste Typ, das ist der jüngere Sohn, das ist einer, den wir in unserer postmodernen Multi-Optionsgesellschaft oft antreffen. Der ist so ein Individualist, der ist selbstbestimmt, der ist risikofreudig, der ist unkonventionell. Der nimmt sein Leben selbst in die Hand. Der sucht sich in der Unabhängigkeit von Gott, Tradition und prägenden Gemeinschaften das, was er braucht. Schumann ist der Ansicht, Glaube und Religiosität auch ohne Gemeinde ganz gut auf die Reihe zu kriegen. Gut, das Vermögen des Vaters, was der ihm fürs Leben mitgegeben hat, das braucht er schon irgendwie, das sieht er ein. Aber Spiritualität ist bei ihm nicht so als lebendiges Beziehungsgeschehen zwischen Schöpfer und Geschöpf verstanden, sondern eher so ein Werkzeug zur Stimulierung und Optimierung der eigenen Lebensqualität an herausgehobenen biografischen Punkten. Kernfrage: Macht's mich glücklich? Lebe ich gesünder? Ist das vielleicht der Zungenschnalzer für das verfeinerte Leben? Naja, und wenn Gott so ein Werkzeug ist, dann braucht man mit dem auch nicht zimperlich umzugehen. Macht man mit unseren Werkzeugen ja auch nicht. Er fragt nach seinem Erbe, will es jetzt schon haben, auch wenn er damit seinem Vater eine abgrundtiefe Respektlosigkeit erweist. Das Erbe zu Lebzeiten zu fordern, war gleichbedeutend mit dem Ansinnen, den Vater schon tot zu wünschen. Es waren ja damals landwirtschaftliche Gesellschaften, nicht? Und das Kapital war in Haus und Hof gebunden. Der Vater musste also für die Erbteilung einen Teil seiner Existenzgrundlage verkaufen. Das war für den Bauern mindestens gefühlsmäßig das Gleiche, als wenn er sein eigenes Leben in Stücke reißt. Ja, wie reagiert der Vater? Er zahlt. Er zahlt umstandslos sein Vermögen aus. Die Hörer hätten jetzt erwartet, dass der mächtige Patriarch seinen Sohn unter Schlägen vom Hof jagt. Doch der gebraucht seine Macht nicht. Die Hörer werden irritiert gewesen sein. Warum macht er das nicht? Erst nach der Rückkehr des jüngeren Sohnes werden die Beweggründe dafür klar. Er liebt seinen Sohn. Er wartet jeden Tag auf seine Rückkehr. So ist Gott. Er lässt das Kind, das keine Beziehung zu ihm hat, machen. Es geht nicht anders. Du kannst ja niemanden zwingen, dich zu lieben. Er muss von allein diese Gemeinschaft wieder aufsuchen. Es war die Ohnmacht der Liebe, die den Vater so handeln ließ. So, was lernen wir von dem zweiten Sohn über den Vater? Er entspricht der Gruppe von Zuhörern, die Jesus immer vorgeworfen haben, dass er sich mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft abgibt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind wie der ältere Sohn traditionsbewusst. Die hegen ein hohes moralisches Bewusstsein. Nicht dieser Typus von Sohn steht für die traditionsbewussten Vertreter einer bürgerlichen Religiosität, die sich gegen die Auflösung von Moral und Sitte stemmen und möglicherweise sogar die Hoffnung hegen, die Gegenwartskultur für das Christentum zurückzuerobern. Und bei der Rückkehr seines jüngeren Bruders reagiert er, ich sag mal, zurückhaltend, vorsichtig gesagt. Und es hat verschiedene Gründe. Das liegt nicht allein daran, dass er seinem Bruder die Party nicht gönnt. Mit der Wiederaufnahme in die Sohnesrechte sind handfeste erbrechtliche Konsequenzen verbunden. Der jüngere Sohn hat mit der Wiedereinsetzung nämlich das Recht auf ein Drittel des Erbes. Das heißt, der Vater hat verfügt, dass die Resterbmasse, ein Drittel hat er ja dem Jüngeren damals schon mitgegeben, dass die wiederum gedrittelt wird. Das bedeutet für den Älteren, dass sein Erbe künftig kleiner ausfallen wird. Und beim Geld, da hört bekanntlich bei vielen die Freundschaft auf, beim älteren Sohn wohl auch die Bruderschaft. So viel Begnadigungsbereitschaft des Vaters, das war ihm zu viel. Wohl auch den Zuhörern des Gleichnisses. Gnade wird dann zu einer richtig ärgerlichen Angelegenheit, wenn man innerlich so einen Anspruch spürt, hey, Moment mal, ich arbeite hier so lange und so hart mit, da habe ich doch wohl mitzureden, wie hier das Geld verteilt wird. Hier geht's ja wohl um Recht und Gerechtigkeit, nicht Gnade, nicht, da kann man doch nicht einfach sagen, Schwamm drüber, wenn hier dieser Lebemann zurückkehrt, der hier keinen Finger krumm macht. Kommen wir denn dahin? Der Vater versucht zu beschwichtigen und bittet ihn an diesem Festtag der Liebe doch bitte dennoch an der Familienfeier teilzunehmen. Doch der verweigert sich. Man merkt richtig, wie diese ganze Wut rauskommt. Warum, sagt er selbst, weil ich alles getan habe, was du von mir verlangt hast. Was bedeutet denn das eigentlich? Er hat ein Dienstverhältnis zu seinem Vater. Ihre Beziehung war ein Geschäft, ein Handel. Ich tue das für dich und dafür machst du das. Und so paradox sich das anhören mag, seine Sohnesbeziehung hat nicht daran Schiffbruch erlitten, weil er moralisch so verkommen war, sondern im Gegenteil, weil er so tugendhaft war. Sein Stolz über seinen stets korrekten Einsatz auf dem Hof hält ihn ab, sich an der Liebe seines Vaters zu erfreuen. Er will gar keine Liebe. Er will das, was er für seinen korrekten Lohn hält, Beide Söhne hatten sich dem Vater auf ihre Art und Weise entfremdet. Beide wollen nur sein Geld. Beide benutzen den Vater für ihre selbstsüchtigen Zwecke und lieben ihn nicht um seiner selbst willen. Diese Geschichte ist deshalb übrigens auch ein wirklich ernster Testfall für unsere Mitarbeit in einer Kirchengemeinde. Nicht? Fragen wir uns, warum sind wir eigentlich dabei? Aus Liebe zum Vater oder um etwas rauszubekommen? Die Motivlage, das ist eine spannende Frage. Wenn der jüngere Sohn betet, dann wendet er sich an den himmlischen Butler und arbeitet mechanisch seine Wunschliste ab. Wenn der Ältere betet, hört sich das dagegen vermutlich wie eine Rede bei der Mittelstandsvereinigung der deutschen Wirtschaft an. Leistung muss sich wieder lohnen. Schau uns an, wir sorgen dafür, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen. Ältere Brüder glauben nämlich, wenn sie ein gutes Leben führen, sei ihnen Gott etwas schuldig. Mindestens ein gutes Leben. Psychologisch ist dieser Zorn allerdings die Kehrseite der eigenen geistlichen Unsicherheit, ob man überhaupt vom Vater auch ungeachtet der Erfolge eigentlich geliebt sei. Und zur Sicherheit macht man dann die anderen runter, damit man selber ein bisschen mehr glänzt. Hier, mein Bruder, der Hurenbock, der trägt doch hier nichts fürs Ganze bei, nicht? Und stillschweigend ist damit auch gesagt, so tief würde ich nie sinken. Und doch, diese so unterschiedlichen Brüder sind sich in einem zutiefst ähnlich. Sie haben nicht verinnerlicht, dass ihr Vater sie liebt. Sie haben entweder gar keine Beziehung zum Vater oder aber eine, ja, funktionale. Dem Älteren scheint nicht einmal aufgefallen zu sein, dass der Vater ihm im Zuge der Erbauszahlung bereits alles übereignet hat. Nicht? Alles, was mein ist, ist dein, sagt er. Da herrscht nur Sprachlosigkeit. Kein Wunder, dass das Beten so schwer von der Hand bzw. der Zunge geht, wenn die Liebe des Vaters nicht bis zum eigenen Herzen vorgedrungen ist. Ja, und auch im Verhältnis zum jüngeren Bruder herrscht Eiszeit. Kein Wunder, entsteht die eigene Liebesfähigkeit ja elementar aus der Erfahrung der elterlichen Liebe. Und da ist es in diesem Zusammenhang echt interessant, dass in Lukas 15, da werden ja nacheinander drei Gleichnisse erzählt, nicht? Verlorener Groschen, verlorenes Schaf und so, ne? Da geht immer irgendwas verloren, dann kommt eine Riesensuchaktion und zuletzt wird eine Party gefeiert, weil die Suche nämlich erfolgreich war. So, und das ist ausgerechnet im letzten Gleichnis nicht der Fall. Hier sucht niemand. Der ältere Sohn war nämlich derjenige gewesen, der hätte eigentlich losziehen müssen. Ja. Der war im Besitz des väterlichen Vermögens und hätte ihn auf seine Kosten eigentlich holen müssen. Aber er ist wie der Urvater aller Brüder nach dem Sündenfall. Er ist wie Kain, von dem wir jetzt in der letzten Zeit öfter mal gehört haben. Als Abel verschwunden ist, fragt ihn Gott, wo ist denn eigentlich dein Bruder? Und dann sagt er, ja, wo soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Soll ich auf den aufpassen? Ja, das sollen doch wohl andere machen. Und da dachte ich mir, wie gut, dass Jesus der ältere Bruder ist. Wie gut, dass er nicht nur ins Nachbarland reist, sondern vom Himmel herabkommt, um den Menschen nahezubringen, dass sie einen liebenden Vater im Himmel haben, der sehr wohl etwas tut, im Gegensatz zu manchem irdischen Bruder, der in Untätigkeit verharrt. Jesus zahlt mit seinem Leben. Er kommt für die Kosten des jüngeren Bruders auf. Er lässt sich vor der Kreuzigung sein Gewand vom Leib reißen, damit wir mit der Würde der Sohnesrechte durch den Vater im Himmel nach dem großen Fall erneut beschenkt werden. Wir dürfen Vater zu ihm sagen, Vater unser im Himmel. Weil Jesus anders als der ältere Sohn im Gleichnis bereit ist, mit uns die Kindschaft des Vaters zu teilen. Sodass uns der Vater auf Kosten des wahren älteren Bruders nach Hause holt. Tja, wer hat behauptet, Gott säße auf einer Parkbank und tue nichts? der tut was. Und das Kernthema für uns Christen ist es, diese Liebe Gottes für uns klarzukriegen. Gott ist nicht ein abstrakter Weltenverwalter, sondern ein sich um uns sorgender Vater. Das lernen wir von Jesus. Darum geht's im Gleichnis. Diese Liebe des Vaters für sich zu entdecken, sich durch den Heiligen Geist im eigenen Herzen berühren zu lassen und dadurch zu einer Dynamik der Freude und der Liebe und der Dankbarkeit durchzubrechen. Ich muss dabei an einen Film denken, der ja um die Jahrtausendwende, als hier der Expo-Wahl sozusagen gebaut wurde, viele Preise abgeräumt hat. Mancher kennt ihn vielleicht, Saigon Stories. Der war auch bekannt unter dem Titel Three Seasons. Der erzählt von einem armen Rikscha-Fahrer. Hai heißt er. Der ist in die schöne Prostituierte Lan verliebt. Sie träumt davon, einmal in der herrlichen Glamour-Welt der eleganten Hotels, wo sie jetzt anschaffen geht, ein Leben in Würde führen zu können. Sie gehört zur Schattenwelt, ist lediglich stundenweise irgendwelchen Freiern ausgeliefert, aber die Nacht verbringt sie niemals dort. Ihren armen Verehrer Hai hält sie auf Abstand. Der wird ihr natürlich zur Realisierung ihres Traumes wohl auch kaum helfen können. Aber eines Tages gewinnt Hai ein Rikscha-Rennen und mietet mit dem Preisgeld ein Zimmer in einem dieser Luxushotels und bezahlt ihr Honorar. Und zu ihrer Überraschung erbittet er von ihr nichts, außer ihr beim Einschlafen zusehen zu dürfen. Die Dienste einer Prostituierten nimmt er nicht in Anspruch. Lan kann einfach mal eine ganze Nacht an einem geschützten Ort schlafen. Und als Lan realisiert, dass Hai seine Macht nicht missbraucht, um sie auszunutzen, sondern ihr zu dienen, beginnt in ihr eine Veränderung, die es ihr schließlich unmöglich macht, zu einem Leben in der Prostitution zurückzukehren. Ich denke, die Parallele ist deutlich. Jesus hat uns den Vater gezeigt und uns damit einen Ort geschaffen und ihn für uns freigekämpft, wo wir Ruhe finden, wo unser Herz Ruhe findet, wo wir ein Zuhause haben, an dem die keinsche Rastlosigkeit ein Ende hat, wo wir mit Verfall, mit Krankheit und dem Abschied von geliebten Menschen nichts mehr zu tun haben müssen. So ein richtiges Zuhause, das bleibt in unserer Welt erst einmal ein mythologischer Ort. Unser Heimweh zeugt aber von dieser Sehnsucht nach dem Ganzen, nach dem Heil und dass wir heil werden. Wenn wir Vater zu dem Herrn der ganzen Schöpfung sagen dürfen, dann findet unsere Seele in dieser Welt einen Ruheort, an dem diese Sehnsucht nach Heil gut aufgehoben ist. Vater. Im Vaterunser können wir das zum Abschluss unserer Gebetszeit heute auch wieder ganz bewusst formulieren, wenn es heißt, Vater unser im Himmel. Amen.